Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 13. April auf Rabe. Das sind die Themen der heutigen Sendung: mit Schweizer Fahne und Kruzifix für mehr Sicherheit auf der Straße. VCS startet Kampagne mit unüblichen Mitteln. Aufrecht durch die Nacht, Hintergründe zur neuen französischen Protestbewegung Nuit Debout und lebenslange Isolationshaft als Mittel gegen Widerspenstige in den USA. Wieso Albert Woodfox erst nach 43 Jahren Isolationshaft wieder frei ist. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten. In China soll es weiterhin keine gleichgeschlechtliche Heirat geben. Das hat laut dem Guardian ein chinesisches Gericht bestimmt. Ein 27-jähriger Mann wollte seine Partnerschaft mit einem 37-jährigen Mann registrieren. Als die Behörden das verweigerten, zog er den Fall vor Gericht. Laut chinesischen LGBTI-Aktivisten und Aktivistinnen war dies der erste Fall dieser Art in China. Nun hat das Gericht von Changsha entschieden, die Ehe ist nicht legal. Trotzdem ist die LGBTI-Gemeinschaft erfreut, dass so ein Fall überhaupt verhandelt wurde. Die Politik Chinas ist im Allgemeinen immer noch relativ homophob. Schon jetzt gibt es zur neuen Militärjet-Beschaffung Negativ-Schlagzeilen. Laut dem Tagesanzeiger sitzt nämlich ein Rüstungslobbyist im Gremium, das Bundesrat Guy Bachmelin beraten soll. In der sogenannten Begleitgruppe für die Evaluation und Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges sitzt nämlich neben zahlreichen Armeeangehörigen auch der ehemalige SVP-Nationalrat Roland Bohrer. Dieser hat enge Verbindungen zu Rüstungskonzernen. Ebenfalls umstritten sei die SP-Ständerätin Geraldine Savary, welche die linke Frauenstimme im Männergremium sein soll. Sie sei umstritten, weil sie immer noch amtierende Politikerin sei. Im Quartier Holligen soll billiger Wohnraum entstehen, das hat der Berner Gemeinderat gestern mitgeteilt. Für die neu zu schaffende Überbauung Mutachstrasse und den Stadtteilpark Holligen Nord wird ein Wettbewerb ausgeschrieben. Bis im Jahr 2021 sollen dort 110 neue Wohnungen entstehen. Eine Vierzimmerwohnung soll dann rund 1500 Franken pro Monat kosten. Der Schlittschuhclub Bern SCB ist gestern Abend Schweizer Meister geworden, das zum 14. Mal seit 1959. Der SCB gilt als der Club mit weitaus den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen in ganz Europa. Das grosse Geld macht er aber vor allem durch seine Gastrobetriebe in der ganzen Stadt Bern. Zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns regelrechtes Aprilwetter. Zuweilen scheint die Sonne, dann gibt es wieder Wolken und vereinzelt Regen. Bei einer Höchsttemperatur von 15 Grad. Übermorgen Freitag regnet es vor allem am Morgen. Am Nachmittag zeigt sich dann vermehrt wieder die Sonne bei milden 16 Grad. Auch das Wochenende wird wechselhaft.
Rabe Info.
Eine christliche Veranstaltung oder ein Plakat einer patriotischen Partei. Eine Schweizer Flagge in Form eines christlichen Kreuzes ziert seit Anfang Monat die Strassenränder der Schweiz. Das Plakat stammt aber weder von einem christlichen Verein noch von einer patriotischen Vereinigung, sondern vom VCS. Der Verkehrsclub Schweiz hat zusammen mit Pro Velo, dem Bundesamt für Unfallverhütung und der Polizei eine Kampagne gestartet. Unter dem Motto: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Was in dieser Hinsicht doppelt stimmt. Die Kampagne will eigentlich für Vorsicht und Rücksicht zwischen Velo- und Autofahrenden mahnen. doch in der Grafik scheinen sich die Verantwortlichen etwas vergriffen zu haben. Karin Bachmann wollte vom zuständigen Projektleiter Michael Ritz wissen, wieso bei dieser Kampagne mit so symbolträchtigen Elementen wie der Schweizer Fahne und dem Kruzifix gespielt wird.
Für das Plakat war es uns wichtig, dass wir damit auffallen, und wir wollen die Aufmerksamkeit genau auf diese Situation lenken, wo die meisten Unfälle sich ereignen. Also das sind Kreuzungen und Vortrittssituationen. Und die Farbe Rot ist auch deshalb rot, ist eine Signalfarbe. Deshalb gibt es auch viele Signalisationen in der Straße, die mit Rot gehalten sind. Das fällt auf. Die Ähnlichkeit mit dem Schweizer Kreuz, also so, das ist nicht gewollt, aber das stört natürlich auch nicht, weil es ist schließlich auch eine gesamtschweizerische Kampagne.
Dann haben Sie nicht irgendwelche christliche oder patriotische Strömungen, die da Einfluss genommen haben auf die Plakatgestaltung?
Die Ähnlichkeit zum Schweizer Kreuz fanden wir, das ist eigentlich kein Nachteil. Also das darf man auch als dieses wahrnehmen. Es ist manchmal auch nicht schlecht, wenn irgendeine Frage auftaucht dadurch, oh, warum geht es hier? Weil uns geht es darum, dass die Leute auch etwas nachdenken und sich etwas einlassen auf dieses Thema. Weil es geht wirklich um die Vortrittssituationen und die werden deutlich unterschätzt. Das haben wir jetzt mit dieser Befragung herausgefunden. Und uns ist es wichtig, dass man wirklich das in den Fokus setzt. Und wenn dabei vielleicht auch noch das Schweizer Kreuz oder so diskutiert wird, stört es uns eigentlich nicht.
Also es handelt sich also nicht um eine schweizerische christliche Veranstaltung. Sie wollen also darauf aufmerksam machen, dass es im letzten Jahr auch sehr viele schwer verletzte Velofahrende gab, weil eben der Rechtsvortritt nicht genügend respektiert wurde. Sie haben auch eine Umfrage gemacht unter Velo- und Autofahrenden. Sie haben rund 1000 Personen befragt zur Sicherheit auf der Straße. Was kam denn dabei heraus?
Es ist klar, die Velofahrer und die Autofahrer, die teilen sich die Straße und da geht es nicht ganz ohne Konflikte und das hat auch die Befragung ergeben. Es sind wirklich nur 6-7% der Velofahrenden und Autofahrer, die ohne Konflikte über die Runden kommen. Und alle anderen, das gehört einfach dazu, dass man als Autofahrer mit den Velofahrern oder umgekehrt einen Konflikt hat. Es wäre jetzt falsch zu sagen, es herrscht Krieg auf den Straßen. Auch wenn es natürlich das ganz friedliche Nebeneinander auch nicht gibt. Das Gefahrenbewusstsein haben wir ja auch abgefragt. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Situation beim Kreisel und bei Kreuzungen, die werden deutlich unterschätzt. Und uns ist es ein Anliegen, wirklich den Fokus noch stärker darauf zu legen und zu sagen, es ist wirklich sehr wichtig, aufmerksam zu sein beim Vortritt in der Kreuzung und eben lieber zwei Kontrollblicke zu machen als nur einen.
Rabe Info.
Seit Wochen kommt es in Frankreich fast täglich zu Protesten. Einerseits richten sich diese gegen die Arbeitsmarktreform der sozialistischen Regierung, welche alles andere als sozial ist. Andererseits kämpfen die Menschen gegen die menschenrechtsfeindlichen Sonderbestimmungen, die seit den Terroranschlägen des letzten Jahres in Kraft sind. Rund zwei Wochen besetzten viele, vor allem junge Unzufriedene, den Place de la République im Herzen der Hauptstadt Paris. Vorgestern hat die Polizei den Platz zwar geräumt, doch der Geist dieser sogenannten Nuit Debout könnte ähnlich wie bei der US-amerikanischen Occupy Wall Street Bewegung oder den Podemos in Spanien weiterleben. Was hinter der Bewegung Nuit Debout steckt, erklärt Frankreich-Korrespondent von Radio Z Nürnberg, Daniel Schmidt.
Also diese neue soziale Bewegung, die da eben im Zuge dieser Gewerkschaftsproteste auch mit entstanden ist, der französische Name dafür ist Nuit Debout. Debout heißt sowas wie aufbleiben, wach bleiben, stehen bleiben. Und es gab eine große, große Gewerkschaftsdemo in Paris. In ganz Frankreich sind da zwischen 400.000 und über 1 Million Menschen am 31. März auf die Straße gegangen. Und dann gab es eben für Paris diesen Aufruf zu einer Nuit Debout mit dem Slogan, dass wir eben nicht nach Hause gehen nach dieser Demonstration. Und nachdem diese Demo am 31. März, das war ein Donnerstag, dann eben vorbei war, sind dann Tausende von Leuten zum Place de la République, zu einem der größten Plätze von Paris gezogen, auch der zentrale Gedenkort für die Opfer vom 13. November, und sind dann eben dort geblieben, um die Nacht über zu diskutieren, zu tanzen, Musik zu machen. Und dann hat sich in den letzten 11 Tagen, hat sich das dann so ein bisschen organisatorisch gefestigt. Jeden Abend gab es eine Hauptversammlung, kleinere AGs, die getagt haben. Es wurden Stände mit Essen etc. aufgebaut. Und das hat dann natürlich in ganz Frankreich, also beispielsweise Toulouse und Nantes, Nachahmung gefunden, wo es dann zur eigenen Nuit debout aufgerufen worden ist. Ich glaube, es gab sogar in Berlin Solidarisierungsversuche, wo auch in Berlin dann eine Nuit debout stattgefunden hat. Und ja, das ist ihnen jetzt über 11 Tage zumindest in Paris gelungen, Hunderte, wenn nicht abends sogar Tausende Leute auf diesen Place de la République zu bringen, wo irgendwie gegessen, getrunken, vor allem auch diskutiert worden ist in ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und diesen Samstag, also das war vorher schon durchaus umstritten, also die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat sich über die Privatisierung des Platzes beschwert, was natürlich sehr lächerlich ist, weil für beispielsweise Fußballspiele während WM-Zeiten werden Plätze wirklich privatisiert. Das wurde dann natürlich irgendwie sehr lustig gefunden von den Demonstranten, aber die Platzbesetzung war umstritten. Und diesen Samstag ist es dann im Anschluss an die Gewerkschaftsdemos vom Platz immer wieder zu Spontandemos gekommen. Wurden Flüchtlinge unterstützt mit einer Spontandemo. Eine weitere Spontandemo mit fast 3000 Leuten ist zum Haus vom Premierminister von Manuel Valls gezogen, mit der Aufforderung, dort ein Apéro, also ein Aperitif mit ihm einzunehmen. Und dann ist es dann nachts immer wieder auch zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen, die es auch tagsüber natürlich schon während der Demonstration gegeben hat. Und das war dann jetzt eben so der offizielle Aufhänger dafür, den Place de la République komplett zu räumen und die ganze Infrastruktur, die ganzen Zelte, die ganzen Kioske, die da aufgebaut worden sind, kaputt zu machen und die Demonstranten eben vom Platz wegzubekommen.
Soweit Daniel Schmidt, Frankreich-Korrespondent von Radio Z Nürnberg.
Rabe Info.
Nach über 4 Jahrzehnten in Einzelhaft öffneten sich für Albert Woodfox vor 2 Monaten endlich die Tore des US-Staatsgefängnisses Angola im US-Bundesstaat Louisiana. An seinem 69. Geburtstag verließ nun das letzte Mitglied der legendären Angola 3 nach 43 Jahren seine knapp 5 Quadratmeter große Zelle. Wieso war das ehemalige Mitglied der Black Panther-Bewegung vor 45 Jahren wegen eines kleinen Delikts eingesperrt worden? Wieso musste der Afroamerikaner 43 Jahre in Isolationshaft verbringen? Darüber sprachen Wolfgang Lethoff von Radio Flora Hannover mit Jürgen Heiser. Der freie Journalist ist Gründer der Agipa Press, die Amerika-Gegen-Informationspresse. Seit fast 30 Jahren kämpft er gegen die Todesstrafe und ist in Kontakt mit zahlreichen Häftlingen in den amerikanischen Todestrakten. Karin Bachmann hat Ausschnitte aus dem Interview zusammengestellt.
45 Jahre lang war Albert Woodfox im Gefängnis Angola im Bundesstaat Louisiana eingesperrt. Das größte Hochsicherheitsgefängnis der USA befindet sich auf einer ehemaligen Sklavenplantage. Deshalb der Name Angola, benannt nach dem Land, von dem damals die meisten Sklaven kamen. Doch von den rund 5000 anderen Häftlingen in Angola sah Albert Woodfox sehr lange gar keinen. Er verbrachte 43 Jahre lang in Isolationshaft. Wie so eine Isolationszelle aussieht, weiß der deutsche Journalist Jürgen Heiser von seinen Recherchen über die amerikanischen Gefängnisse.
Die Zellen sind sehr klein, Pritsche, Waschbecken, Toilette sind fest installiert bei diesen Gefängnissen heutzutage. Da lässt sich nichts groß bewegen, wie ich gehört habe. Hat Albert wenigstens seine Matratze oder seine Pritsche hochgeklappt, um etwas mehr Bewegungsraum zu haben.
Albert Woodfox wurde vor 2 Monaten aus seiner lebenslangen Haft entlassen. Und gleich darauf sprach er vor den US-amerikanischen Medien, der Journalist Jürgen Heiser, über den Auftritt von Albert Woodfox nach seiner Freilassung.
Es kann sich eigentlich niemand vorstellen, was es bedeutet, 43 Jahre in Isolationshaft gesessen zu haben. Er wirkt etwas, wie soll ich mal sagen, langsam in dem, wie er redet, insgesamt wie er agiert. Man merkt also, der Mann hat etwas hinter sich, was ihn sehr in seinem Leben ausgebremst hat. Aber er hat dann auch erzählt, welche Methoden er entwickelt hat in diesen Jahrzehnten, um diese Isolation überleben zu können.
Albert Woodfox' Strategie zum Überleben lautete mentale Beschäftigung. Woodfox las viel, schrieb viel und dies vor allem über seinen Kampf für die Black Panthers. Und genau dieses politische Engagement war gleichzeitig seine Überlebensstrategie, wie auch seine Verdammnis, eingesperrt zu sein. Doch alles der Reihe nach. Albert Woodfox war nämlich einer der Angola 3. Zusammen mit Herman Wallace und Robert King gehörte er zu diesem bekannten Fall der lebenslang verwahrten Black Panthers. Sie kämpfen seit ihrer Inhaftierung zusammen für bessere Bedingungen im Gefängnis und gegen Rassismus hinter den Gittern.
Diese 3 Gefangenen sind als sogenannte Kriminelle ja verurteilt gewesen ursprünglich. Die haben wegen Eigentumsdelikten gesessen, hätten nach wenigen Jahren entlassen werden müssen. Aber die haben eben angefangen, sich im Knast zu organisieren. Und es war damals die Zeit der Black Panther Party. Und die 3 haben auch eine Zelle der Black Panther Party im Knast dort in Angola gegründet. Und von dem Moment an sind sie natürlich im Fadenkreuz des Knastes und auch überhaupt der Justiz gewesen.
Aufgrund ihres politischen Aktivismus versuchte die US-Justiz offenbar alles, damit die Angola 3 nicht mehr rauskamen. Als ein Wärter im Angola-Gefängnis 1974 ermordet aufgefunden wurde, hat man den Mord Herman Wallace und Albert Woodfox angehängt. Die Schuld war aber nie eindeutig bewiesen. Was dann geschah, ist für den Journalisten und vehementer Gegner der lebenslangen Haft, Jürgen Heiser, ein einziger Skandal.
Man hat sie dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das war im Grunde ein Racheakt, kann man sagen, weil damals ist es so gewesen, dass viele Gefangene, die im Knast angefangen haben, sich zu politisieren, zu organisieren, dass die immer noch andere Strafen draufgekriegt haben, das heißt also bis an ihr Lebensende gesessen. Und über all diese Gefangenen kann man sagen, der Staat, die USA, rächt sich an diesen Gefangenen, weil sie eben politische Gegner waren und sind, sich nicht haben brechen lassen und lässt sie einfach nicht raus, obwohl es immer wieder, so auch wie bei Albert Woodfox, schon Momente gegeben hat, wo eigentlich klar war, jetzt müsste er eigentlich freigelassen werden. Es hat Berufungsverfahren gegeben, die am Ende dann besagten eigentlich, er muss jetzt freigelassen werden. Aber dann ist die Staatsanwaltschaft wieder in Berufung gegangen und so hat sich das immer weiter hingezogen.
Der Fall von Albert Woodfox und den Angola 3 ist für Jürgen Heiser deshalb spannend, weil er ein Schema der amerikanischen Justiz zeigt. Ein Schema, mit dem offenbar politische Kämpfe erstickt werden. Und diese Praxis ist in den USA immer noch kein geschlossenes Kapitel der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Die Isolationshaft wird auch heute in diesem Sinne missbraucht, so der Menschenrechtsjournalist Jürgen Heiser.
Man müsste sagen, eigentlich, weil ja diese Kämpfe, um die es damals ging, für die diese Menschen eingefahren sind, die sind ja lange vorbei. In manchen Ländern hat es in solchen Situationen Amnestien gegeben, aber man sieht daran, dass in den USA dieser Kampf eben lange nicht vorbei ist. Weil Rassismus, die Unterdrückung der Native Americans oder auch die Unterdrückung der Kolonie Puerto Rico, diese Kämpfe sind eben nicht zu Ende. Und so führt der Staat auch den Kampf dann gegen die Gefangenen weiter. Und die Gefangenen überleben das, weil sie in dem Bewusstsein auch leben und weiterkämpfen, dass auch von unserer Seite dieser Kampf noch lange nicht zu Ende ist.
Deshalb kämpft Jürgen Heiser auch seit 1989 gegen die Todesstrafe und die lebenslange Haft. Der deutsche Journalist ist auch eine der treibenden Kräfte der Unterstützungskampagne für den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, der immer noch in den USA hinter Gittern sitzt.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 13. April. Auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann werfen wir den Blick auf das Land Burma in Asien. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann, Radio Z Nürnberg und Radio Flora Hannover. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.